miteinander feiern, was uns Gott bereitet hat, dass er auf diese Erde gekommen ist, dass er als Kind in der Krippe in Bethlehem geboren wurde. Die Hirten sind angekommen am Stall, an der Krippe in Bethlehem. Der letzte Vers, der gelesen wurde aus der Lesung, aus dem Lukas-Evangelium, berichtet davon, dass die Hirten angekommen sind, dass sie das Kind in der Krippe gesehen haben. Und jetzt gehen sie hinaus, jetzt jubeln sie, jetzt preisen sie Gott, loben ihn über dem, was sie gesehen und gehört haben. Die Hirten haben den Engel erlebt, haben den Engel gesehen, haben die Engel gesehen, wahrgenommen. Sie sind losgegangen, haben sich auf den Weg gemacht und haben Krippe und Kind gesehen und wahrgenommen, beginnen zu verstehen, laufen los und verkündigen die frohe Botschaft. Was ist eigentlich die frohe Botschaft von Weihnachten? Ein Kind ist uns geboren. Ja, natürlich, ein Kind ist uns geboren. Aber Weihnachten ist mehr, als dass wir uns darüber freuen, dass Kinder geboren werden, dass ein Kind geboren ist und dass es geboren ist in einem, wenigstens in einem Stall, nicht auf dem Weg von Nazareth bis nach Bethlehem. Wir verkünden nicht, dass die heilige Familie es geschafft hat, heil und wohlbehalten bis nach Bethlehem zu kommen und das Kind geboren ist, lebendig geboren ist. Die Weihnachtsbotschaft ist mehr, als dass es nur eine Familienfeier ist. Wir feiern nicht die heilige Familie. Wir feiern als Christen nicht, dass ein Kind geboren ist. Es werden immer und hoffentlich immer wieder Kinder geboren. Was verkünden da eigentlich die Hirten? Was hat sie so in besonderer Weise angerührt, dass sie von dem Stall in Bethlehem mit einer besonderen Freude und Fröhlichkeit aufgebrochen sind? Hirten? Warum eigentlich Hirten? Wir haben im Gottesdienst und in den Gesprächen, die auch gewesen sind und vorbereitet wurden, schon mal diese Frage gehört. Warum ausgerechnet Hirten? Man hätte sich gut und gerne auch vorstellen können, dass einer der Gastwirte derjenige gewesen wäre, der in besonderer Weise verkündigt wird. Alle Gastwirte in Bethlehem lassen keine Fremden mehr rein. Der eine lässt die Fremden rein. Lasst uns die Gastwirte feiern. Warum sollen die Gastwirte, warum nicht die Zimmerleute, warum nicht irgendein anderer Handwerker, Maurer, Tischler? Es wären doch viele in der Stadt gewesen. Warum Hirten? Hirten sind tatsächlich etwas schillernde Persönlichkeiten, jedenfalls in dem, wie damals die Zeit um Jesus herum Hirten gesehen hat. Hirten sind Leute, die schon mal ihre Herde auf dem anderen Grundstück weiden lassen. Und wenn sie darauf hingewiesen werden, oh, das habe ich gar nicht wahrgenommen, tut mir leid, ich nehme meine Herde sofort weg. Aber sie haben alle schon weggegrast. Ach, sie waren auf deinem Grundstück auch und haben vielleicht sogar Gemüse und Obst und wer weiß was mit. Das tut mir leid, das konnte ich nicht wissen. Hirten waren Leute, mit denen man schon auch mal in Schwierigkeiten geraten konnte. Sie waren unzuverlässig. Sie galten jedenfalls als unzuverlässig. Nicht ganz so wie zur damaligen Zeit, zur Zeit Jesu, die Zöllner. Und nicht die Leute, die Steuer eingetrieben haben, die Kollaborateure mit den Römern. Zöllner waren auch Helfershelfer der verhassten Römer. Hirten waren so dazwischen. Die frommen Rabbiner, die frommen Gelehrten zur damaligen Zeit befanden zur Zeit Jesu, dass Hirten nicht taugen als Zeuge vor Gericht. Auf ihr Wort konnte man sich nicht genau verlassen. Mal sagen sie das, mal sagen sie das. Sie durften nicht nur kein Ältester sein in der Stadt, sie durften nicht Richter werden. Ihr Wort galt als Zeuge vor Gericht nichts. Na, das hat nur ein Hirte gesagt. Naja, müssen wir noch mal jemand anders fragen, Hirten. Warum offenbart sich Gott ausgerechnet solchen Leuten, wo er doch wusste, was deren Wort galt in der damaligen Zeit? Warum setzt sich Gott solchen Leuten aus? Später wurden Hirten tatsächlich mit Zöllnern und Steuereintreibern auf eine Stufe gestellt. Man sagte sogar ein besonderes Wort: Räuber, Hirten und Gewalttätige. Später war es bei ganz frommen Juden so, dass man keine Wolle, keine Milch, kein Böcklein von Hirten direkt kaufen durfte. Man wusste nicht genau, ob das, was sie da verkaufen, nicht dann doch auch gestohlen wäre. Hirten, ein unheiliges Völkchen, man konnte sich nicht auf sie verlassen, man wusste nicht genau, ob ihr Wort wirklich zählte. Sie nahmen es nicht so genau mit mein und dein, mit all diesen Dingen, die man eigentlich brauchte. Warum offenbart sich Gott diesen Menschen, Leuten, die nichts galten? Auf der anderen Seite, die Hirtenfelder um Jerusalem herum, Bethlehem liegt etwa 10, also 7,5 Kilometer etwa von Jerusalem entfernt. Das heißt, um Jerusalem herum waren in besonderer Weise die Hirtenfelder gesegnete und geheiligte Hirtenfelder. Warum? Weil man in Jerusalem, als der Tempel noch stand, Opfertiere brauchte. Und die frommen Rabbiner, die auf der einen Seite sagten, dass man auf das Wort von Hirten nichts geben kann, haben festgelegt, dass die Opfertiere von den Hirtenfeldern unmittelbar um die heilige Stadt herum, also eben auch von Bethlehem, genommen werden sollten. Diese durfte man nehmen, nichts anderes. Was für eine merkwürdige Situation. Wie mussten sich die Hirten in Bethlehem vorkommen? Auf der einen Seite waren sie die Heiligen, auf der anderen Seite die Unheiligen. Auf der einen Seite waren sie diejenigen, die die Frommen brauchten, und auf der anderen Seite galt ihr Wort nichts. Sehr zwiegespalten. Wer bin ich, wenn die Menschen so merkwürdig über mich denken? Mal so und mal so, mal braucht man mich, mal legt man mich zur Seite. In Hamburg, da wo ich herkomme, gibt es ein Stadtviertel Mümmelmannsberg, da wohnt alles. Jedenfalls früher, als wir noch in Hamburg waren, war das so, Mümmelmannsberg. Stellt euch ein Vorstellungsgespräch bei einer Firma vor: Wo wohnst du, Mümmelmannsberg? Wir informieren Sie später nochmal, ob wir auf Sie zurückkommen. Vorstellungsgespräch ist beendet. Es gibt solche Stadtviertel, da sagt man: Woher kommst du? Ach, du bist Hirte. Naja, wir wollen mal sehen, ob wir nicht vielleicht auf sie später nochmal zurückkommen. Wie geht es Menschen, über die andere merkwürdig denken, merkwürdiges sagen, sehr zwiegestalten, spalten mit ihnen umgehen? Heilig und unheilig zugleich. Geht es Jesus nicht ganz genauso? Als verheißen ist, dass er auf einem Esel, dass der Messias auf einem Esel in Jerusalem einreitet, geht es ihm da nicht ähnlich? Der Messias, der König und Herrscher in Israel, soll auf einem Esel einreiten. Was müssen die Römer gedacht haben, als der König der Juden auf einem Esel einreitet? Sie greifen nicht ein, weil sie merken, so eine Comicfigur, König in Israel, sowas Lächerliches. Wer will eine Schlacht gewinnen auf einem Esel? Warum macht Gott so etwas? Geht es Jesus nicht ähnlich, wenn er später am Kreuz stirbt? Der Herr der Welt, der Richter, der Herrscher in Israels, am Fluchholz? Es scheint so, als ob Gott das zu einem Prinzip macht. Das, was vor der Welt nichts gilt, wovon andere sagen, naja, wer weiß, ob das so alles in Ordnung und richtig ist. Gott selber lässt sich darauf ein. Und ist die Krippe nicht ganz ähnlich? Da kommen Engel zum Hirtenvolk und verkünden, der Messias, der Herrscher Israels ist geboren. Und das sollt ihr zum Zeichen haben, in einer Futterkrippe und mit Windeln gewickelt. Was für ein Zeichen eines Herrschers bräuchten wir eigentlich, wenn die Geburt von Angela Merkel angekündigt wäre und man uns sagen würde, diejenige, die 10 oder 20, vielleicht 30 Jahre Kanzlerin in Deutschland sein soll, du wirst sie in einer Futterkrippe in Mecklenburg-Vorpommern finden. Da würden wir doch sagen, na, so jemand wird doch garantiert nicht Kanzler oder König oder was auch immer, Futterkrippe, irgendwo im Hinterwald. Warum macht Gott so etwas Merkwürdiges? Ihr werdet den König der Welt in einer Futterkrippe finden und das habt zum Zeichen eine Windel. Windeln sind doch eigentlich für was ganz anderes Zeichen, doch nicht für Herrschaft und Größe und Stärke und... Die Hirten sind in besonderer Weise angerührt davon, dass sie merken, der König der Welt kommt auf Augenhöhe. Das ist einer von uns. Das ist einer von uns. Er ist Herrscher und heilig und ist sich nicht zu fein, in einer Futterkrippe zu liegen. Ist sich nicht zu fein, ganz klein zu sein. Und eine Futterkrippe, leg du deinen Sohn, deine Tochter mal in eine Futterkrippe. Mit all dem Sabber von Ochs und Esel. Meine Kinder sind nicht in einer Futterkrippe geboren. Ich habe denen das nicht zugemutet. Außerdem, das mit der Gesundheit wäre wahrscheinlich etwas merkwürdig. Desinfizieren, vorher mit Domestos ausspülen. Wie will man das denn machen? Leg du deinen Sohn in eine Futterkrippe. Das würdest du nicht tun. Die Hirten verstehen, wenn Gott so einen Weg geht, dann ist das ein ganz besonderer Weg. Er begegnet mir auf Augenhöhe. Und zwar so, dass ich vor ihm keine Furcht zu haben brauche. Deswegen auch die Engel immer wieder, fürchte dich nicht. Es ist nicht das Ziel Gottes, auf diese Erde zu kommen, um mir Angst zu machen. Das Kreuz macht mir auch keine Angst. Jemand, der für mich und meine Schuld stirbt, der auf diese Erde kommt und mir meine Schuld abnimmt, vor dem brauche ich keine Angst haben, der seinen Sohn in eine Futterkrippe legt, damit ich verstehe, dass ich vor Gott keine Angst zu haben brauche, das muss ein liebender Vater sein, Vater unser. Paulus, der junge Theologe in Jerusalem, Pharisäer, Eiferer für Gott, er hat viele Christen ans Messer geliefert und ist dann auch selber Christ geworden. Er hat mitgekriegt, er hat am eigenen Leibe gespürt, was es heißt, von den Frommen verachtet zu werden. Einmal von den frommen Juden, die ihn als Fahnenflüchtigen wahrgenommen haben, und dann von den Christen, die gesagt haben, na, der hat unsere Brüder ans Messer geliefert. Wie soll man dem vertrauen? Paulus denkt nach über die Art und Weise, wie Gott seinen Sohn auf diese Erde schickt. Er hat alle Herrlichkeit im Himmel hinter sich gelassen, um Mensch zu werden wie ich. Hat sich in eine Futterkrippe gelegt, um genauso verachtet zu sein, wie ich verachtet bin, von den Frommen, von rechts und links. Als die Hirten das verstanden haben, die Art und Weise, wie Gott auf diese Erde mit uns als Menschen umgeht und auf diese Erde kommt, da waren sie erfüllt von dieser Freude. Nicht nur, dass Gott anfängt, an seinem Volk zu handeln, sondern die Art und Weise, wie er kommt. Und die Art und Weise, dass wir als verachtete Hirten, mit denen andere Leute nichts zu tun haben wollen, wo Richter vor Gericht sagen, na dein Wort, das zählt doch nicht, uns zuerst begegnet er. Uns hat er mit hineingenommen in seinen Plan. Ich bin vor ihm etwas wert. Er kommt, als ob er eine Verbeugung vor mir macht, wo ich doch nur Hirte bin. Wenn man das versteht, wenn man das einmal verstanden hat, wer Gott eigentlich in der Bibel ist und in der Bibel vorgestellt wird, der versteht, dass diese Freude zu Weihnachten dann zu einer Freude zu Ostern wird. Der Jesus, der in der Krippe gelegen hat, der für mich dann am Kreuz von Golgatha gestorben ist, der ist auferstanden, der hat den Tod besiegt, er hat wirklich alles Leben in seiner Hand. Er kommt nicht nur freundlich, sondern er hat tatsächlich alle Macht in seinen Händen. Paulus schreibt das dann an die Gemeinde in Philippi und fängt an zu schwärmen, im Kapitel 2, die ersten Verse, ein großes Schwärmen darüber, wer Jesus ist. Er hat um meinetwillen alle seine Herrlichkeit im Himmel gelassen und ist geworden wie einer, wie ich selber. Er ist Mensch geworden, ganz klein und zerbrechlich. Und doch hat ihn Gott an allen Schwierigkeiten vorbeigeführt. Am Kindesmord Herodes in Bethlehem, an den Schwierigkeiten, die dann in Ägypten waren, an all den Aufständen, die zu dieser Zeit in Jerusalem und Jericho und Nazareth und wie sie alle heißen, die Aufstände, Steueraufstände zur Zeit Jesu am laufenden Band. Gott sendet seinen Sohn in eine Zeit hinein, wo die Menschen in besonderer Weise erwartet haben, jetzt muss Gott doch in besonderer Weise handeln. Ja, er hat gehandelt, er hat in besonderer Weise gehandelt, aber nicht mit Macht und Gewalt, nicht mit Reichtum, hat sich nirgendwo eingekauft, ist klein geworden, ein Kind in einer Krippe. Und die zwielichtigen Hirten waren die ersten, zu denen Gott gesagt hat, euch ist heute der Heiland geboren. Amen.